Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir und frohen vierten Advent. Noch 2 Tage und ich hoffe, ich mache nicht zu viel andere Gedanken jetzt für die Predigt auf, aber ich will nur sagen, wir freuen uns auf Heiligabend mit euch. Es wird an vielen Standorten, gerade für euch auch im Stream, viele Advents-Heiligabend-Gottesdienste geben an unterschiedlichen Orten hier in Bremen und ich freue mich drauf und ich freue mich aber 2 Tage vorher, die Adventsreihe abzuschließen und das zu tun mit einem, und ich hoffe, ich vermiese euch auch da nicht eine wohlige Stimmung, mit einem Bild, wollte noch nicht zeigen, was besonders ist in der Weise, dass wahrscheinlich jeder von uns es kennt und ich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sagen kann, nicht einer von uns dieses Bild jemals sehen mag, und jetzt kannst du es uns zeigen, nämlich Folgendes. Kennt ihr es? Falls du es nicht kennst, kurz die es kennen, helft mir. Was bedeutet dieses Bild? Wenn du das siehst, was weißt du, musst du die nächsten Minuten definitiv machen? Warten, ganz genau. Weil für die es glücklicherweise nicht kennen, ich will keine Apple-Leute hören, die nachher zu mir kommen und sagen, ja, siehst du, deswegen ist Apple auch besser als Windows. Diese Debatten führen wir nicht. Wenn du ein Windows-PC hast, dann weißt du, diese Momente gibt es. Du willst schnell an den Rechner, du willst eben E-Mails checken oder du willst vom Rechner schnell weg und dann siehst du diesen Bildschirm. Siehst da ein paar Punkte kreisen, hoffentlich kreisen. Siehst auch eine, ich sag mal, nett gemeinte Prozentanzeige, weil das, was dieses Bild für mich wenigstens als ungeduldigen Menschen so gruselig macht, ist, diese Prozentanzeige sagt nicht viel, oder? Es kann bei 60, 80, 90, 99, am Schluss sogar 100% stehen. Und am Schluss ist immer noch die Möglichkeit, dass du eine ganze Ecke warten musst. Und am Schluss irgendwann, ich weiß nicht, ob du das kennst, gerade vor ein paar Jahren, als die PCs noch nicht so schnell waren, die Frage ist, warte ich hier auf etwas, das auch irgendwann mal ein Ende hat? Und da gab es noch die Festplatten, die noch ein bisschen gerödelt haben, wo du dann manchmal nachgehört hast, okay, bewegt sich da noch was, tut sich irgendwas. Heutzutage ist das Ganze leise und irgendwann, je mehr du wartest, desto mehr die Frage, warte ich, aber vielleicht auch vergebens? Warte ich da auf etwas, was noch kommt? Warte ich auf etwas, was sich am Schluss auch lohnt, darauf zu warten? Oder ist das Ganze abgestürzt? Und hier steht zwar, schalten Sie Ihren Computer nicht aus, aber wenigstens ich habe es schon öfter mal gemacht, dass ich irgendwann gesagt habe, jetzt ist es mir genug, ich gehe das Risiko und zur Not rufe ich meine IT-Freunde an und die müssen mir helfen. Aber ich drücke das Ding aus, weil keine Lust mehr zu warten. Und es ist genau dieses Gefühl, diese Realität, in die ich dich heute bei Advent mit reinnehmen will. Weil so viel wir bis jetzt auch feiern konnten, von dem, was Advent bedeutet, Advent, Ankunft zu Deutsch, was wir feiern können und in 2 Tagen auch tun werden, dass Jesus, Gott selbst an Weihnachten auf diese Erde gekommen ist, zu uns gekommen ist, so sehr wir das auch feiern können, Advent, Ankunft zeigt auch immer auf eine zweite Ankunft. Auf ein Versprechen, was Jesus jetzt vor schon 2000 Jahren gegeben hat, dass er einmal wiederkommen wird, auf diese Welt, seine Leute retten wird, einmal diese Welt neu machen wird. Ein Versprechen, bei denen es uns aber schnell gehen kann, wie bei diesem Ladebildschirm, wo Jesus sagt, ja, ich komm bald wieder. Und gefühlt ist es bei 100%, aber jetzt seit 2000 Jahren irgendwann die Frage mal aufkommt, warten wir dann noch auf etwas, was kommt? Rödelt da noch was? Ist da noch was am Entstehen? Oder doch lieber PC ausmachen? Ist das nicht vielleicht doch der Beweis, dass das mit Glauben vielleicht doch einfach nur eine Wunschvorstellung ist, jemand vor 2000 Jahren da einen auch wichtig gemacht hat? Was machen wir mit diesem verzögerten Advent? Und da will ich mit dir heute in eine Textstelle aus dem Neuen Testament in 2. Petrus einsteigen, wo Petrus uns, glaube ich, 3 Dinge deutlich machen will, die es bei diesem verzögerten Advent zu beachten gibt. Nämlich auf der einen Seite, dass er uns zeigen will, was die Gefahr ist, was bei diesem Warten schnell du und ich Gefahr laufen können beim Glauben. Auf der anderen Seite er uns erklären will, warum der Advent verzögert ist, warum seit 2000 Jahren wir darauf warten, dass Jesus endlich mal sein Versprechen wahrmacht und wiederkommt. Und am Schluss möchte er dir und mir zeigen, wie wir in dieser Spannung leben können, dieses auf Jesus warten, aber trotzdem mit der festen Zuversicht leben, dass er bald kommen wird, wie das praktisch funktionieren kann. 3 Dinge also, die Gefahr des Wartens, der Grund des Wartens und am Schluss, wie können wir wirklich mit diesem Warten leben? Das will ich mit dir durchgehen. Und ich hoffe, du bist dabei und wenn du magst, ich möchte am Anfang noch einmal beten. Magst du mit mir dazu aufstehen? Vater, du siehst, vor was für Herausforderungen uns dieser verzögerte Advent an vielen Stellen stellt, wo wir uns fragen, seit 2000 Jahren warten wir auf dich und dass du wiederkommst, dass du dein Versprechen wahrmachst. Und die Frage ist, warum ist das noch nicht passiert? Und Vater, ich bitte dich, dass du uns das heute Morgen hier erklärst. Vater, ich bitte dich, dass du mehr aus diesen nächsten Minuten machst, als ich selbst, als wir hier machen könnten mit unserem Verstand, dass du zu uns sprichst, dass du uns dein Wort aufschließt, dass du uns offene Ohren, offene Herzen schenkst, um das wirklich anzunehmen und zu verstehen, was du uns dort sagen möchtest. Hilf mir, das gut zu erklären, hilf uns, das richtig zu verstehen. Amen. Setzt euch. Das Erste, die Gefahr des Wartens. Lest mit mir 2. Petrus 3, Abvers 1. Dort lesen wir, dies ist nun schon der zweite Brief, liebe Freunde, den ich euch schreibe. Es geht mir in diesem Brief darum, euch Dinge ins Gedächtnis zu rufen, die euch helfen sollen, wachsam zu bleiben und euer Denken durch nichts Böses beeinflussen zu lassen. Erinnert euch an das, was die heiligen Propheten vorausgesagt haben und an die Leute an die Lehre unseres Herrn und Retters, die euch durch die Apostel, die Gott zu euch schickte, überbracht wurde. Vor allem müsst ihr wissen, dass in den Tagen vor dem Ende Spötter auftreten werden, denen nichts heilig ist und die nur ihren eigenen Begierden folgen. Wo bleibt denn die Erfüllung seiner Zusage, hören sie? Er hat doch versprochen, dass er wiederkommt. Inzwischen sind unsere Väter gestorben, aber geändert hat sich nichts. Alles ist immer noch so, wie es seit der Erschaffung der Welt war. Kurz zu diesen Versen. Wir wissen nicht genau, an wen Petrus diese Verse schreibt. Was wir aber sehr genau wissen, ist, wann er diese Verse schreibt. Es ist kurz vor seinem Tod. Wenn du die beiden Briefe liest, dann wird das relativ deutlich. Es ist ungefähr zwischen 58 und 60 nach Christus. Ungefähr 30 Jahre, nachdem Jesus gestorben war. Und was, ich weiß nicht, wie es dir eben bei den Versen ging, aber was ich spannend fand, war zu sehen, ist, dass diese 30 Jahre, nachdem Jesus sein Versprechen gegeben hat, Leute schon anfangen, an dieser Stelle Zweifel zu kriegen. Mir ist wichtig, das kurz einfach zu sagen, weil man könnte davon ausgehen, dass Christen einfach seit 2000 Jahren, ich sag mal, diesen verzögerten Advent einfach naiv hinnehmen, einfach sagen, ja, wir müssen das halt glauben, ich meine, sonst passt das mit Gott an dieser Stelle ist nicht, Gott muss halt Recht haben und deswegen gehen wir dem Ganzen einfach blind nach. 30 Jahre, nachdem Jesus sein Versprechen gegeben hat, kommen die ersten Leute und sagen, warum ist er noch nicht wiedergekommen? Und sie zweifeln oder fragen das an dieser Stelle aus einem ganz bestimmten Grund, den wir hier lesen, nämlich, dass diese Leute, diese 30 Jahre, seitdem sie für diesen Jesus leben und auf die sie auf ihn warten, diese Leute hatten jeden Tag, in dem sie aufstehen, nur einen Gedanken, nämlich, heute könnte es soweit sein. Wir lesen das, ich weiß nicht, ob du das bis jetzt wusstest, aber der vorletzte Vers der Bibel in Offenbarung 22 sagt uns das so. Der sich für die Wahrheit all dieser Dinge verbirgt, sagt, ja, ich komme bald. Und die Gemeinde antwortet, Amen, ja, komm, Herr Jesus. Für 30 Jahre war das Mantra, mit dem die Leute jeden Morgen aufgestanden sind. Sie sagen, Jesus hat gesagt, er kommt bald wieder, komm heute wieder. Und für sie war klar, wenn dieses Kommen so kurz bevorsteht, weil Jesus hat versprochen, ich komme bald, dann nochmal heute alles für diesen Jesus reinsetzen. Wir lesen das in der Apostelgeschichte, die Leute verkaufen Besitz und spenden es an die Armen. Die Leute lassen sich Gemeinde viel ihrer Freizeit kosten, treffen sich täglich, um miteinander da unterwegs zu sein. Die Leute erzählen von Jesus weiter, obwohl darauf Verfolgung und Tod steht. Im wahrsten Sinne des Wortes geben die Leute ihr Leben für diesen Jesus, weil sie denken, wenn er morgen wiederkommt, interessiert mich doch nicht, was heute ist. Alles nochmal für ihn, bald ist doch eh Schluss. Ich weiß nicht, ob du schon mal eine längere Distanz gelaufen bist. Zugegeben, meine längste Distanz waren 5 Kilometer. Irgendwie mein Hirn schafft nicht mehr. Nach spätestens 5 Kilometern schaltet sich mein Hirn an und sagt, warum läufst du hier? Was ist das Ziel? Ich habe keinen Ball an den Füßen oder so und sonst könnte ich Kilometer noch mehr laufen. Aber 5 Kilometer war so das höchste der Gefühle. Wenn du mal so eine längere Strecke gelaufen bist, ich weiß nicht, ob du den Moment kennst, wo deine Beine schwer werden, wo du eigentlich denkst, wie ich, jetzt ist gut aufzuhören, wo du dich durchpushen musst und wenn du dann das Ziel in der Ferne siehst, du kannst so fertig sein, wie du willst, du kannst so sehr keine Lust mehr haben, wie du willst, aber wenn du das Ziel da hinten siehst, plötzlich die Beine sind nicht mehr schwer, Seitenstechen sind nicht mehr so das Problem und du kannst plötzlich nochmal einen Sprint hinlegen, weil du denkst, da hinten kann ich mich ausruhen und dann nochmal alles geben, für eine gute Zeit, für wenigstens gut ins Ziel kommen, das ist wie die Christen damals leben. mit dieser Sicht auf ihr Leben nochmal alles geben, weil gleich ist das Ziel erreicht. Gleich kommt dieser Jesus. Und jetzt lesen wir hier von Spöttern, die zu diesen Christen kommen, auf ihr Leben schauen und sagen, Leute, ihr seid doch verrückt. Weil sie halten ihnen die Fakten entgegen und sagen, guck mal, eine ganze Generation, unsere Väter sind schon gestorben in diesem Warten auf Jesus und es ist nichts passiert. Und den Spöttern ist klar, wenn ihr jetzt euer ganzes Leben nur für diesen Jesus gebt, ich sag mal, euch das auch einiges kosten lasst, das ist doch der falsche Modus, oder? Weil hier für Jesus zu sprinten, sie sagen, schaut der Realität doch ins Auge, euer Leben ist kein Sprint, sondern es ist ein Marathon. Sie sagen hier, selbst wenn Jesus wiederkommt, wahrscheinlich wird das nicht in eurer Zeit passieren, wenn es überhaupt passiert. Und dann müsst ihr doch so realistisch sein zu merken, ihr habt hier noch 60, 70, 80 Jahre insgesamt auf dieser Erde zu leben. Und es macht doch viel mehr Sinn, wie bei einem Marathon, nicht loszusprinten und irgendwann die Puste auszugehen, sondern erstmal einen Gang ruhiger zu machen. Petrus redet hier von dem, dass es ihnen um ihre Bedürfnisse geht, weil sie sagen, das ist doch erstmal das, was wichtig ist, oder? Hier auf dieser Erde zu gucken, dass ich klarkomme. Wenn ich diese riesen Zeitspanne habe, die ich hier überbrücken muss, in der mich jetzt auch Gott ein Stück weit zurücklässt, dann muss ich doch erstmal schauen, dass ich hier das Warten gut rüberkriegen kann, oder? Dass ich nicht alles auf diesen Jesus setze, sondern erstmal schaue, dass meine Bedürfnisse gestillt sind. Und aus diesem Text, wir wissen alle, dass das wahrscheinlich nicht die Sichtweise ist, die Petrus hier an dieser Stelle unterstützt, die Gott von uns will. Aber ich dachte an dieser Stelle, ich weiß nicht, wie es dir geht, für mich eigentlich eine relativ realistisch klingende Sicht auf mein Leben, oder? Auch als Christ. Weil ich weiß nicht, mit welchem Gedanken du jeden Morgen aufstehst, aber meiner ist nicht, heute könnte Jesus wiederkommen und dann nochmal alles für ihn geben, oder? Sondern was sind die ersten Gedanken, mit denen wir aufstehen? Wie kann das heute bei der Arbeit gut laufen? Jetzt bei meinen Kindern, wo ist der beste Kindergarten für sie? Wie kann ich sie schnell, möglichst schnell in den Kindergarten bekommen? Was muss noch geplant werden für Weihnachten? All diese Dinge, die auf mich einprasseln, ich will ja auch irgendwie meine Ziele im Leben erreichen. Und mir ist klar, an dieser Stelle all diese Sachen erstmal zurückzustellen, unlogisch. Weil es gibt hier doch ein Leben, mit dem ich erstmal klarkommen muss, oder? Und dann ja, natürlich die Krümel, die dann noch übrig bleiben, so groß oder klein sie dann sind, natürlich, die gehören Jesus. Erstmal alles auf Jesus und ich sag mal dann am Schluss schauen, wo ich dabei rauskomme, so wie die ersten Christen das machen. Ich kann mich noch gut an einen Pastor erinnern, der sich bei der Predigt lustig gemacht hat über die Christen in der Apostelgeschichte, dass sie ihre Häuser verkauft haben, weil er sagt, ein paar Kapitel später merkst du, dass sie in der Hungersnot geraten sind und keine Vorräte an dieser Stelle hatten wie alle anderen. Und manchmal kann uns das ein Stück weit so gehen, oder? Belächeln wir Leute, die so alles für Jesus geben und denken, christliche Spinner. Ich schaue mal, dass ich hier mein Leben erstmal gut hinkriege. Und natürlich, ich warte auf Jesus. Aber hey, er lässt mich in dieser Situation. Er brummt mir diese Jahre auf der Welt auf und dann muss ich mich doch erstmal um mich kümmern, oder? Alles andere wäre doch verrückt, wie diese Spötter hier sagen. Und jetzt kommt Petrus um die Ecke und sagt, ich schreibe euch diese Dinge, damit ihr wachsam bleibt. Damit ihr euch nicht von diesen Gedanken anstecken lasst. Wenigstens für mich war das ein Punkt, wo ich dachte, das musst du mir jetzt erstmal erklären. Weil für mich klingt das eine ziemlich logisch, was diese Spötter hier sagen. Ist auch irgendwie gut christlich verhandelbar hier. Ich glaube ja trotzdem an Gott, aber dann das Leben ein bisschen so eine Zwischensache machen, ein bisschen eine gute Mitte finden. Petrus sagt hier, bleibt bei diesem Sprinten für Gott. Egal tatsächlich, wie lange dieses Warten auch bedeuten mag, sprintet jeden Tag, wie ihr es bis jetzt gemacht habt, für diesen Gott. Gebt euer Leben für diesen Jesus hin. Warum? Das ist jetzt das Zweite. Weil er sagt, wenn wir vor Augen hätten, was diese Zeit gerade ist, in der wir leben, warum Jesus gerade noch nicht wiederkommt, warum gerade Advent tatsächlich verzögert ist, er sagt, es gibt nichts Verrückteres, als am Schluss diese 60, 70, 80 Jahre auf dieser Welt zur Priorität zu machen. Lies mit mir noch die nächsten Verse in 2. Petrus. Ab Vers 5. Denen, die das behaupten, entgeht freilich, dass es in alter Zeit schon einmal einen Himmel und eine Erde gab, die auf Gottes Wort hin entstanden waren, wobei das Land sich aus dem Wasser erhob und das Wasser aus dem Land Platz machte. Und es entgeht ihnen, dass diese damalige Welt vernichtet wurde, und zwar ebenfalls auf Gottes Wort hin und ebenfalls mit Hilfe von Wasser, dem Wasser der großen Flut. Genauso sind auch der jetzige Himmel und die jetzige Erde durch dasselbe göttliche Wort zur Vernichtung bestimmt, allerdings zur Vernichtung durch das Feuer. Sie bleiben nur noch so lange bestehen, bis der Tag des Gerichts da ist und die gottlosen Menschen dem Verderben ausgeliefert werden. Eines freilich dürft ihr nicht vergessen, liebe Freunde. Für den Herrn ist ein Tag wie 1000 Jahre und 1000 Jahre sind für den Herrn wie ein Tag. Es ist also keineswegs so, dass der Herr die Erfüllung seiner Zusage hinauszögert, wie einige denken. Was ihr für ein Hinauszögern haltet, ist in Wirklichkeit ein Ausdruck seiner Geduld mit euch. Denn er möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht. Er möchte vielmehr, dass alle zu ihm umkehren. Trotzdem, der Tag des Herrn wird kommen und er kommt so unerwartet wie ein Dieb. An jenem Tag wird der Himmel mit gewaltigem Krachen vergehen, die Gestirne werden im Feuer verglühen und über die Erde und alles, was auf ihr getan wurde, wird das Urteil gesprochen werden. Zwei Dinge, die Petrus uns hier vor Augen führen will, ins Gedächtnis rufen will, die tatsächlich wenigstens mir in diesem Leben schnell verschütt gehen. Auf der einen Seite sagt er hier, 1000 Jahre sind für Gott wie ein Tag und ein Tag wie 1000 Jahre, um deutlich zu machen, Gott und seine Zeitrechnung funktionieren, wenn er bald sagt, ganz anders als du, als deine und meine Zeitrechnung hier auf der Erde. Wo mir klar ist, und ich hoffe, irgendwelchen Leuten von euch geht es auch so, dass ich da nicht alleine bin, wo mir klar ist, wenn meine Frau runterruft, Essen ist fertig und ich sage, ich komme gleich, wo ich weiß, ich habe so 2 oder 3 Minuten Gnadenfrist, die gleich noch dauern darf, aber wenn das 10 Minuten irgendwann annimmt, meine Frau, und ich weiß auch berechtigterweise, mich dann ein bisschen grummeliger ruft, komm jetzt endlich, gleich ist vorbei, wo uns klar ist, wenn Jesus sagt, ich komme bald, 2000 Jahre, bald ist doch schon längst durch, Petrus sagt hier, in Gottes Augen ist bald immer noch aktuell. Es gibt, auch wenn für uns bald anders klingt, es gibt keinen Grund, heute in irgendeiner Weise zu zweifeln daran, dass Jesus bald wiederkommt, nur weil es bis jetzt schon 2000 Jahre nicht der Fall war. Petrus will hier sagen, 2000 Jahre sind kein Grund zu zweifeln oder es naiv zu finden, zu denken, morgen könnte Jesus wiederkommen. Jesus steht immer noch genauso vor der Tür, wie er es vor 2000 Jahren versprochen hatte. Und das ist das andere, was Petrus hier sagt. Der einzige Grund, warum Jesus, sage ich mal, noch die Klinke nicht runterdrückt, warum er dieses bald noch hinauszögert, diesen Advent tatsächlich zu einem Verzögerten macht, es ist nicht, um uns auf die Folter zu spannen. Es ist auch nicht, um uns irgendwie, ich sag mal, die Leute rauszusieben, die wirklich glauben können und da wirklich an ihm festhalten, es uns irgendwie schwerer zu machen, ihm zu vertrauen. Sondern Petrus sagt hier, es gibt einen Grund, warum wir gerade seit 2000 Jahren auf dieses bald komme ich wieder warten. Und es hat mit Geduld zu tun. Es hat damit zu tun, dass Jesus weiß, wenn er wiederkommt, nicht einfach Himmel, Paradies und Freude für jeden Menschen an dieser Stelle steht, sondern dazwischen erstmal ein Gericht passieren wird. Ein Gericht, wo hier deutlich wird, all das, was böse ist in dieser Welt, einmal von Gott bestraft und vernichtet wird. Und wo die Bibel hier ziemlich unangenehm deutlich ist zu dir und mir und sagt, zu diesem Bösen, mehr oder weniger, aber jeder gehört ein Stück weit dazu. Du und ich mit den Dingen, die wir in unserem Leben nicht schaffen, wo wir lieblos, ungeduldig, wo wir Dinge tun, wo unser Gewissen uns bestätigt an dieser Stelle, es hätte nicht so sein sollen. Die Bibel macht deutlich, das sind die Probleme, mit denen wir nicht in ein perfektes Paradies passen werden. Wo ich weiß, ich sage das immer mal wieder, aber für mich macht das am besten klar, warum das hier gerecht sein kann. Du würdest mit mir, so wie ich jetzt bin, nicht glücklich werden in einer Ewigkeit im Paradies. Ewigkeit mit mir wäre Hölle für jeden anderen, weil ich Macken habe. Und Gott sagt an dieser Stelle, ich wünsche mir Paradies für die Leute. Das Problem ist, die Schuld, die Sünde, die Macken der Leute, die müssen weg. Das, was uns von Gott trennt. Und er sagt, das wird dieses Gericht sein. Und es ist genau diese Botschaft, weswegen die Bibel von diesem Gericht redet, weil sie sagt an einer anderen Stelle, dass Jesus auf diese Welt gekommen ist. Wir das an Weihnachten feiern, dass er gekommen ist, als Mensch ein perfektes Leben gelebt hat, dass du und ich eigentlich hätten leben müssen, um zu diesem Gott und in seine Ewigkeit zu passen, dass er am Kreuz gestorben ist, um dir und mir dieses Leben im Tausch anzubieten und zu sagen, gib mir dein Leben, was nicht zu diesem Gott in diese Ewigkeit passt. Nimm du mein Perfektes an. Und wenn wir vor dieses Gericht kommen, egal wie viel du gut oder wie viel du auch falsch gemacht hast, es wird dieses perfekte Leben von Jesus dastehen, mit dem Gott sagt, komm du in meine Herrlichkeit. Und Jesus sagt, das ist, was er sich für jeden Menschen auf dieser Erde wünscht. Und das ist der einzige Grund, warum er gerade noch nicht kommt, weil er sagt, ich warte darauf, dass noch eine Person mehr diese Rettung erfährt, dass noch eine Person mehr, wenn ich wiederkomme, nicht auf der Seite steht, die ich wegtun muss für diese perfekte Ewigkeit, für meinen perfekten Wunsch für diese Menschheit, sondern der auf der anderen Seite stehen kann, den ich dieses Geschenk machen kann und der dieses Geschenk für mich von mir angenommen hat. Er sagt, das ist der einzige Grund, warum du und ich seit 2000 Jahren auf dieser Welt noch leben und Jesus nicht schon jetzt gekommen ist und mit dieser Welt ein Ende gemacht hat. Von daher, ich weiß nicht, wie du an dieser Stelle heute Morgen hier bist mit Glauben und mit Jesus. Aber wenn das für dich eigentlich alles nicht wirklich eine Realität in deinem Leben ist, ich hoffe, dass du an dieser Stelle, ich sag mal, ein Stück weit diese Dringlichkeit verstehst. Und ich will nicht so wirken wie so ein Verkäufer an der Tür. Ich weiß nicht, ob die bei dir auch immer mal wieder kommen, dass sie dir Glasfaser verkaufen wollen oder was auch sonst. Ich will dich hier zu nichts drängen. Aber ich muss an dieser Stelle immer wieder an jemanden denken, der vor 2 Jahren in der Spätschicht war. Er hat Interesse am christlichen Glauben gehabt und hatte sich eine Bibel gekauft. Und er kam immer wieder in die Gottesdienste und meinte, Pastor, ich habe jetzt noch ein paar Fragen. Und er holte seine ganzen Karten oder kleinen Marker an der Bibel raus, schlug auf und sagt mir, erklär mir das mal. Und ich mag das. Also wenn du da Lust hast, komm her. Es gibt nichts Schöneres für mich. Aber eine Frage, die er mir gestellt hat, als er durchs, ich glaube, Johannesevangelium gegangen ist, habe ich das richtig verstanden, dass wenn morgen Jesus auf diese Welt kommt und ich nicht an ihn geglaubt habe, dass ich dann verloren wäre? Und mich hat noch nie jemand so direkt diese Frage gefragt. Von daher war ich ein bisschen am Stammeln, es war auch nach einer Predigt, war gehirnmäßig schon ein bisschen müde und ich dachte, kannst du ihm das irgendwie netter verpacken, als einfach zu sagen, ja, ich habe es wenigstens nicht geschafft. Von daher habe ich ihm gesagt, ja, ich kann dir nicht sagen, wie lange dein Leben hier noch geht. Ich kann dir nicht sagen, wie lange diese Welt noch geht. Jesus sagt dir, ich komme wie ein Dieb in der Nacht. Deswegen ist mein einziger Ratschlag an dieser Stelle, auch wenn Jesus oder sich das gerade verzögert anfühlt mit dem Kommen, schieb die Entscheidung mit Jesus nicht auf die lange Bank. Lass das nicht etwas sein, was du verzögerst. Und an dieser Stelle, ich weiß, das ist ein Prozess, man muss sich damit beschäftigen. Ich sage nicht, dass du, wenn du willst, kannst du auch jetzt eine Entscheidung treffen. Super, aber geh wenigstens einen Weg, wo du eine Entscheidung treffen kannst, die fundiert ist. Wo du es nicht bei irgendwelchen, ja, ich glaube, da habe ich mal gehört oder damals im Unterricht habe ich mal ein paar Sachen. Setz dich mit dieser Bibel hin und schau, ist das wirklich der mich retten will, der mich retten kann? Und an dieser Stelle, egal bei welcher Antwort du rauskommst, ich hoffe aber, es ist eine fundierte, mit der du nachher vor Gott trittst und nicht sagen musst, hätte ich mal mehr, hätte ich doch mal überlegt. Jesus sagt, er ist für dich gestorben und die Frage ist, nehmen du und ich dieses Geschenk an? Und wenn du schon mit diesem Jesus unterwegs bist, für mich noch kurz der letzte Punkt, nämlich, was bedeutet das jetzt für unser Leben hier? Wie kann das praktisch aussehen, alles für Jesus zu geben, dieses zu sprinten und doch irgendwie gefühlt noch einen Marathon vor sich zu haben? Wie passt das irgendwie zusammen? Lies mit mir ab Vers 11. Wenn das alles auf diese Weise vergeht, wie wichtig ist es da, dass ihr ein durch und durch geheiligtes Leben führt, ein Leben in der Ehrfurcht vor Gott. Wartet auf den großen Tag Gottes. Verhaltet euch so, dass er bald anbrechen kann. Sein Kommen bedeutet zwar, dass der Himmel in Brand geraten und vergehen wird und dass die Gestirne im Feuer zerschmelzen. Doch wir warten auf den neuen Himmel und die neue Erde, die Gott versprochen hat. Die neue Welt, in der Gerechtigkeit regiert. Weil ihr also auf diese Dinge wartet, liebe Freunde, setzt alles daran, euch vor dem Herrn als untadelig und ohne Makel zu erweisen, als Menschen, die Frieden haben mit ihm. Petrus ruft hier dazu auf, dass du und ich weiter, wie die Christen damals, auch heute noch mit dem Gedanken morgen aufstehen, was kann dieser Tag nochmal für Gott bringen? Wie kann ich heute nochmal meine Zeit, die mir geschenkt ist, die Jesus noch wartet, für das einsetzen, warum Jesus gerade die Türklinke noch nicht runterdrückt? Wie können Leute in dieser Welt diesen Jesus kennenlernen, verstehen, dass er sie unglaublich liebt? Und dass er für sie gestorben ist, dass alles fertig ist und sie es nur noch annehmen müssen. Wie kann dieser Gott geehrt werden durch mein Leben? Petrus sagt, lass das die erste Priorität sein. Und nicht, dass wir ihn hier falsch verstehen. Das heißt nicht, dass andere Dinge nicht auch noch Platz haben sollten in unserem Leben. Das heißt nicht, dass du deine Arbeit vernachlässigst, dass du deine Kinder vernachlässigst, dass deine Ehe egal ist oder was ist, dass Hobbys keinen Platz mehr haben können. Das ist nicht, was Petrus hier sagen will. Aber was er hier anspricht, ist die Frage von Prioritäten. Was hat zuerst Platz in deinem und meinem Leben? Was kriegt die Krümel, oder also im guten Sinne, die Krümel, was nimmt aber den ersten Platz ein? Was darf zuerst die Priorität sein in deinem Leben? Und was darf dann auch noch Platz daneben haben? Und Jesus sagt hier, Petrus sagt hier, lass es dieser Gott sein. Und nur falls das Gedanken sind, die dich manchmal umtreiben von, kriegt er meine Familie nicht genug, kriegt er meinen Job nicht genug, wenigstens meine Erfahrung an dieser Stelle ist, wenn ich Gott als Priorität habe, wird das all diesen anderen Dingen, die in meinem Leben dann auch noch Platz haben sollen, wird das nur gut tun. Ich hatte das vor anderthalb Wochen, meine Kinder waren mit auf dem Adventssingen im Ziegenmarkt im Viertel und das hat uns einiges abverlangt als Familie. Die mussten viel auf Papa an dem Tag verzichten, mussten einfach irgendwie mitkommen, weil es hat dann geregnet. Wir mussten viel umbauen, viel neu planen. Ich war sehr viel im Stress und ich dachte schon, oh, ob das meiner Familie so gut tut. Am Abend kam ich zurück, ich musste hier auch noch ausladen. Ich glaube, das Ganze hat fast 6 Stunden dann Zeit genommen. Die waren kalt, nass, es war unangenehm. Und dann komme ich zurück und meine Frau Lilly sagt mir, ich habe meine Kinder noch nie so ausgeglichen und fröhlich erlebt. Und ich will dir jetzt nicht versprechen, dass das jedes Mal der Fall sein wird. Aber ich will nur sagen, ich bin selber Pastorensohn, ich habe einiges für Gemeinde auch mitgemacht als Kind. Ich sehe das bei meinen Kindern und ich sehe das auch sonst. Wenn Mama und Papa, das ist jetzt mal auf das Beispiel angewandt, wenn Mama und Papa das für Jesus tun, nicht für sich, nicht für ihre irgendwie Ehre hier auf dieser Welt, wenn sie das für Jesus tun, es gibt nichts Besseres, was du deinen Kindern tun kannst, als ihnen das zu zeigen. Dich als Familie auch zusammen mit ihnen einzusetzen. Und genauso bei der Arbeit. Mach deine Arbeit gut, aber mach sie zuerst für Jesus. Sei deswegen lieb zu deinen Kollegen. Sei deswegen auch, mach deine Arbeit, obwohl du keine Lust drauf hast. Sei deswegen ein guter auch Angestellter für deinen Chef. Nicht für dich, sondern für Jesus. Und du wirst sehen, deine Arbeit hat gut viel Platz und es wird gut laufen. Aber die Frage ist, für wen machst du es zuerst? Und das ist diese Frage, an die Petrus dich und mich hier erinnern will. Lass es Jesus sein, für die du diese Jahre lebst. Weil am Schluss, er kommt wie ein Dieb in der Nacht. Ich habe ein Zitat, und das will ich am Schluss noch kurz vorlesen, von John Wesley gelesen. Er ist ein Theologe aus dem 18. Jahrhundert in England. Und er wurde gefragt, was würdest du tun, wenn du wüsstest, dass morgen Jesus wiederkommen würde? Und er hat folgende Antwort gegeben. Ich würde zu Bett gehen und schlafen, am Morgen aufwachen und meine Arbeit fortsetzen, denn ich würde wollen, dass er mich bei dem findet, was er mir aufgetragen hat. Ich glaube, das ist das Beste, was du und ich über unser Leben schreiben können. Wann auch immer Jesus kommt, heute, morgen, erst wenn wir tot sind, am Schluss möchte ich, dass Jesus mich bei dem findet, was er uns aufgetragen hat. Ihn zu ehren, für seine Ehre zu leben und Menschen zu erzählen, wie gut es ist, mit ihm unterwegs zu sein. Was für eine Riesenrettung wir in ihm haben. Ich weiß nicht, wie das für dich praktisch aussieht, aber ich denke, gerade an Weihnachten haben wir unglaublich viele Chancen dazu. Vielleicht fährst du zu deiner Familie, vielleicht siehst du Freunde über die Weihnachtstage. Wahrscheinlich sind auch ein paar dabei, die aus ganz anderen Gründen Weihnachten feiern. Und auch das kann ein schönes Fest sein. Aber vielleicht ist es ein Moment, wo du überlegst, wie kann ich ihnen von dieser Freude erzählen, die für mich über Geschenke, über Essen, über Gemeinsamkeit noch so viel weiter hinausgeht. Gott sagt, ich komme wie ein Dieb in der Nacht. Und ich hoffe, dass wir an dieser Stelle Gott zu ehren und anderen von ihm zu erzählen, nicht auf die lange Bank schieben. Soweit.